Ihnen am Anfang eine Begebenheit erzählen. Und die haben Sie vielleicht schon in ähnlicher Weise erlebt. Ich sitze mit meinem Buch in der Straßenbahn und will in Ruhe lesen. Ich war viele Jahre nach Stuttgart unterwegs, da hatte man immer eine Stunde lang Zeit. Ein interessantes Buch war dann immer sehr hilfreich. Oft erlebt, an der Haltestelle geht die Tür auf, ein junger Mann steigt ein, er hat zwei weiße Stöpsel im Ohr und von einem Moment auf den anderen badet man mit den anderen Insassen des Wagens in einem Klangmeer aus wummendem Bässen und harten Rhythmen. Mein Adrenalinspiegel steigt schon ein wenig. Sich darin weiter auf mein Buch zu konzentrieren, fällt mir schwer. Und da kommen dann die abgründigsten Fantasien, kann man dann entwickeln, wie sich die Belästigung am besten abstellen ließe. Wenn man eine Melodie hören und das Gesungene bzw. das Gerappte verstehen könnte, dann wäre sie ja vielleicht noch ein bisschen besser. Aber außer Bässen und Rhythmen hört man nichts. Dabei wäre das, was man hier mithören könnte, durchaus vielleicht kunstvoll und tiefsinnig. Hip-Hop, sagt man, sei es. Aber nicht hier und nicht jetzt und bitte nicht in dieser Lautstärke. Ich nehme mich zurück und rufe mich selbst zur Demut. Heute Morgen ist Misericordias Domini. Das ist der Hirtensonntag. Wir haben schon den Hirtenpsalm gelesen. Wir haben schon die Schriftlesung gehört vom Hirten. Und heute Morgen soll es auch natürlich um den Hirten gehen. Aber es geht natürlich auch um die Demut. Und was beides miteinander zu tun hat, werden wir in den nächsten 20 Minuten zusammen erarbeiten. Der Predigttext steht im 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 5, den ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Soweit der Predigttext, ja, liebe Gemeinde. Wer einen Brief schreibt, bringt die Ermahnungen an den Schluss. Und so macht es auch der Petrus. Er hat Ermahnungen für die Jugend und besonders für die Ältesten. Mit den Ältesten sind Mitarbeiter gemeint. Heute würde man sagen Kirchenälteste. Sie bekommen eine Handreichung für ihre Lebensaufgaben. Petrus schreibt ihnen, weidet die Herde Gottes als Vorbilder der Herde. Dass aber Leitungsaufgaben nicht nur die Kirchenälteste betrifft, das weiß jeder, der in anderer Form Verantwortung für Menschen übernommen hat. Ich denke, jeder von Ihnen hat in irgendeiner Art und Weise ein Hirtenamt. Sonst wäre ja dieser Predigttext nicht vorgegeben in der Perikopenordnung. Wenn wir nur für die Kirchenältesten und für den Pfarrer sprechen müssten, würde das keinen Sinn machen. Jeder von Ihnen hat eine Leitungsaufgabe. Die Omas und Opas haben Kinder, die Eltern haben Kinder, die Lehrer haben Verantwortung, die jugendlichen Mitarbeiter, selbst Geschwister, ältere Geschwister haben Verantwortung für die Jüngeren. Also sind wir sind alle Hirten und wir sind alle damit angesprochen. Der Hirte, Schafe
und Lämmer sind aus der Bibel sehr vertraut. Schafe und Lämmer sind die am häufigsten erwähnten Tiere der Bibel. Und die bedeutendsten biblischen Gestalten waren Hirten. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose und David. Der Hirte als Sinnbild eines guten Anführers, eines guten Politikers. Bis heute gibt es das Bild vom guten Hirten. Warum? Weil sich natürlich jedes Volk einen guten Politiker, einen guten Anführer danach sehnt. Um dieses Synonym zu verstehen, möchten wir uns den Beruf des Schäfers mal genauer anschauen. Das ist der erste Punkt, den ich überschrieben habe. Ein guter Hirte, ein anspruchsvoller Beruf. Wollen wir uns zunächst den Beruf des Hirten mal genauer ansehen. Wer mit einem Schäfer spricht, bekommt Respekt nämlich vor diesem Beruf. Eine Herde, die kann mehrere hundert Schafe umfassen. Und erst vor kurzem zog eine riesengroße Herde bei uns am Haus vorbei. Die weideten dann hinter den Krautgärten. Es rührt einen wirklich an, wenn so eine Herde durch die Straßen rennt und es mäht und es blökt. Und ja, man hat dann schon ein bisschen Respekt vor dem Hirten. Und dieser Hirte, der war mit seiner Herde auf dem Weg zur Schwäbischen Alb. Also der Hirte trägt die Verantwortung dafür, dass die Schafe am Leben bleiben und sich vermehren können. Er muss sie zu frischen Quellen und saftigen Weiden führen und sie vor extremer Hitze und vor extremer Kälte bewahren. Er muss sie, wehrlos wie sie sind, vor Gefahren schützen und sie zusammenhalten. Ein Schäfer sagt, ich kenne jedes einzelne Tier meiner Herde. Ich habe jedem einen Namen gegeben. Jedem Tier in der Herde ist die Stimme seines Hirten vertraut. Ihr Tonfall leidet es. Wer seine Tiere nicht liebt, kann diesen Beruf nicht ausüben. Ein Schäfer, der mit seiner Herde alleine unterwegs ist, lernt Verantwortung. Er lernt, auf sein eigenes Urteil zu vertrauen. Er weiß genau, was für seine Tiere gut ist und was schlecht ist, was richtig ist und was falsch ist. Er erlebt sich als Teil der Natur und lernt demütig zu sein. Er spürt, dass jedes einzelne Tier sein Mitgefühl braucht. Die Arbeit auf den Weiden und der freien Natur ist eine Lebensschule. Bei Wind und Wetter, geschützt nur durch einen Umhang, geht man täglich mehrere Kilometer, bis man für die kommende Nacht wieder einen Schutzraum in Form eines Elektrozaunes erreicht. Jeden Tag immer wieder der gleiche Ablauf. Und noch was? Ein Hirte braucht Land, um seine Herde zu weiden. Und das ist in aller Regel fremdes Land. Er ist ein Fremder, ein Wanderer, ein Nomade. Unstet und ungesichert. Seine Sorge gilt dem Leben und Überleben der Herde. So ging es allen großen Menschen der Bibel, die Hirten waren. Sie lebten mit der Erfahrung, Fremdlinge zu sein. Sie waren auf einem manchmal mühsamen Weg. Sie waren nicht nur Führer, sondern auch Tröster ihres Volkes. Und sie wollten Licht der Völker, sie wollten Vorbilder sein. Sie wollten sich von Gerechtigkeit und Liebe leiten lassen. Und so kommen wir schon zum zweiten Punkt. Ein guter Hirte ist Vorbild, damals und heute. Und das führt uns wieder zurück zum 1. Petrusbrief, aus dem der Predigttext stammt. Denn die Zeit, in der er seine Leserinnen und Leser erreichte, ist eine schlimme Zeit gewesen damals. Das Römische Reich ist auf der Höhe seiner Macht. Die unterworfenen Völker werden mit Gewalt niedergehalten. Wer an den Gott Israels glaubt und nach seinen Geboten lebt, ist schon mal verdächtig. Auch die Jünger Jesu sind verdächtig. Ganz gleich, ob sie aus dem jüdischen Volk waren oder aus anderen Völkern kamen. Und die Römer haben auch dieses Wort erfunden, um die Christusgläubigen von den Juden zu unterscheiden. Man nannte sie die Christianer. Im Petrusbrief findet man die einzige Stelle in der ganzen Bibel mit der Bezeichnung Christ. Es ist ein neues Wort, ein fremdes Wort. Es ist sogar ein Spottwort und ein Schimpfwort. Und erst ganz langsam entwickelt sich natürlich daraus die Christengemeinden, die sich von den jüdischen Gemeinden dann auch unterschieden. Aber die ersten Christen sind bereit, Spott, Schmähungen, Beschimpfungen und Diffamierungen um Jesu Willen zu erleiden. Und da hatten jetzt die Ältesten, die Anführer, die Hirten, also keine leichte Aufgabe. Sie wussten um ihren Stammvater Mose. Der hatte als Führer des Volkes Israel es auch nicht immer leicht. Dem hatte damals sein Schwiegervater Jitro geraten, sieh dich unter dem ganzen Volk nach redlichen, gottesfürchtigen Leuten um. Wahrhaftig sollten sie sein und nicht nach ungerechten Gewinn jagen. Die setze als Oberste ein, über Tausende, über 100, über 50 oder über 10. Schon bald wurden die ersten Ältesten in ihrem Amt eingesetzt. Nun mussten die Ältesten das Volk ermutigen und recht sprechen. Und die sagten dann zu ihrem Volk, haltet den Spott und die Schmähungen aus, vergeltet Böses mit Gutem, hasst eure Feinde nicht, sondern handelt in Liebe. Petrus, er hatte klare Worte für die Verantwortlichen, die ich nochmals zusammenfasse. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um den schändlichen Gewinn willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Wer also unter euch Leitungsverantwortung übernimmt, soll es aus freien Stücken tun. Er soll Gott wohlgefällig leben und von Herzensgrund handeln. Er soll ein Vorbild sein für die anderen. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und jetzt kommt der letzte Punkt meiner Predigt. Ein guter Hirte ist demütig. Die Carmen Sträuger-Lauber hat zum Beginn schon eine wunderbare Einführung gemacht in die Demut. Und ich habe heute auch hier meinen Schwerpunkt gelegt, weil es mir selbst auch immer ein Anliegen ist und ich auch immer wieder selber spüre, wie schwer das ist mit der Demut. Und dass es wirklich auch ein Wort ist, das uns Jüngeren vielleicht auch oft fremd ist und mit dem wir nicht unbedingt viel anfangen können. Ich möchte beginnen mit einem Ausspruch meiner Freundin Petra. Wenn ich das Wort Demut schon höre, schrillen bei mir die Alarmglocke. Sie sprach davon, wie sie im Namen der Demut ausgenutzt wurde, klein gemacht wurde, erniedrigt wurde, häusliche Gewalt erlebte. Es hat wirklich keinen guten Klang, das Wort Demut. Und es ist ein altmodisches Wort. Selten noch wird es von Politikern oder Verantwortlichen ausgesprochen. Eigentlich schade. Denn trotz des Missbrauchs hat dieses biblische Wort guten Grund und eine geradezu befreiende Auswirkung auf unser Leben, vor allem auch auf unser Zusammenleben. Wie wir alle wissen, hat so jeder seine Eigenarten. Wir würden sagen, seine Marotten. Gute und weniger gute. Wir werden von unterschiedlichsten Erfahrungen geprägt. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen, die wirken sich natürlich auch auf unser Zusammenleben aus. Und da gibt es die Schüchternen, und da gibt es die Draufgänger, da gibt es Bescheidene, und da gibt es Gierige. Aber es gibt natürlich auch die Hochmütigen, und es gibt auch die Demütigen. Und das ist auch gut so. Das ist so von Gott gewollt und so auch so vorgesehen. Denn gerade in unserer Unterschiedlichkeit dürfen wir voneinander lernen und können wir auch aneinander wachsen. Und dieses Spannungsfeld ist wichtig, damit Gott in uns wirken kann. Stellen wir uns einmal vor, wir wären alle gleich. Das war gar nicht gut. Deshalb haben wir die Bibel, Gottes Wort, das uns für alle Lebensbereiche Anleitungen gibt. Und wir alle kennen das Wort aus den Sprüchen Salomos: Hochmut kommt vor dem Fall. Also, der Hochmütige überschätzt sich, er sieht nur auf sich, der andere bedeutet nichts. Vor wem bräuchte ich mich verantworten? So fragt sich der Hochmütige. Aber in der Bibel heißt es ganz klar: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und diese Worte wollen uns zur Einsicht helfen, denn unser Leben in Demut ist von Gott gesegnet. Im Predigttext wird Demut übrigens zuerst und vor allem auch von den Gemeindeleitenden gefordert. Also von den Lebenserfahrenen, die für andere Verantwortung tragen. Von ihnen wird ein demütiger Blick auf die da, die um sie herum sind, gefordert. Die Ältesten unter uns werden mir zustimmen können. Die Älteren, die ganz hinten sitzen, die werden mir zustimmen können. Es gibt im Leben viele Lektionen, Demut zu lernen. Weil sie ja schon älter sind, wie die Jüngeren, hatten sie schon viele Lektionen im Leben. Dazu gehört die Grenze, die eigene Fähigkeit zu akzeptieren. Dazu gehört auch seine eigene Zerbrechlichkeit anzuerkennen. Dazu gehört es, die Stärke, auch zu seinen Fehlern zu stehen. Auch das ist Demut. Und dazu gehört die Bereitschaft, seine eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen und mehr Sorge zu tragen für sein Umfeld. Zu akzeptieren, dass sich im Leben nicht alles um die eigene Person dreht. Und dazu gehört einfach auch nur, Gottes Wege in Demut anzunehmen. Wer Demut zeigt, zeigt wahre Größe. Und noch eines: Demütig ist eine Eigenschaft, die Gott uns schenken kann, die man aber im Leben nie von irgendjemandem einfordern kann. Sobald man Demut einfordert, demütigt man Menschen. Und das hat verheerende Folgen. Manchmal sprechen wir gerne stolz vor unseren Freunden über unseren Erfolg. Das ist ja auch ein bisschen in Ordnung. Immerhin prahlen wir ja nicht ständig von uns und würdigen auch nicht die Leistung anderer herab. Wir dürfen doch wohl erzählen, dass dieses oder jenes gut gelaufen ist, dass wir das toll gemacht haben. Doch zugleich stellen wir uns somit über die Leistung unserer Mitmenschen. Obwohl wir sie nicht bewusst abwerten, tun wir es indirekt trotzdem. Wir heben unsere eigenen Taten hervor, um besonders gut dazustehen. Und schnell schlägt dann der Stolz in Arroganz um. Das kommt bei den Mitmenschen nicht besonders gut an. Hochmütige Menschen haben oft selten echte Freunde. Nicht nur bei meinen Mitmenschen falle ich in Ungnade, wenn ich mit meinen Taten prahle. Auch Gott wünscht sich von mir, dass ich demütig bin. Eigentlich ist ja die Demut ein zutiefst negativ besetzter Begriff. Für viele bedeutet demütig sein so viel wie vor anderen kriechen oder sich ausnutzen lassen. Doch bedeutet Demut wirklich, dass ich mich in allem unterordnen soll? Muss ich mich wirklich zu einem Sklaven anderer Menschen machen lassen, um demütig zu sein? Demut ist nicht Unterwürfigkeit, das will Gott nicht. Um ein demütiges Verhalten hat auch gar nichts damit zu tun, als müsse man sich alles gefallen lassen. Nein, im Gegenteil, Demut ist eine noble Haltung. Wir erkennen den Wert unserer Mitmenschen an und haben einen Blick für ihre Stärken. Denn in vielen Dingen ist nämlich der andere besser als ich. Das zu erkennen braucht charakterliche Stärke. In einer demütigen Lebenshaltung darf ich erkennen, ich bin auf Gott angewiesen. Von seiner Gnade, von seiner Zuwendung lebe ich. In rechter Demut erlebe ich dankbar, was Gott mir gibt. In rechter Demut erlebe ich, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin. Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, Demut ist Unverwundbarkeit. Demut ist Unverwundbarkeit. Demütig sein zerstört also nicht das eigene Selbstwertgefühl, es macht vielmehr selbstbewusst. Es macht mir selbstbewusst, welche Schwächen, aber auch welche Stärken ich habe. Sobald Demut aber so weit geht, dass man sich selbst verachtet, wie ich Ihnen zuvor von meiner Freundin Petra erzählt habe, ist es nicht im Sinne Gottes. Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Wenn wir uns selbst verachten, verneinen wir Gottes Schöpfungswerk. Und dann denke ich wieder an mein eingangs geschildertes Erlebnis in der Straßenbahn. Ich denke wieder an die jungen Menschen, die keine Chance im Leben haben. Und ihre Musik, sie ist ein Hilfeschrei. In ihren Songtexten geht es um Selbstbehauptung, Respekt. Es geht um Anerkennung, gerechte Lebensverhältnisse, die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Es ist ein sozialkritischer Musikstil. Über die Obdachlosen, die Junkies, die Prostituierten, das vermüllte Umfeld und die verfallenen Häuser der Unterschicht. In ihren Texten spiegelt sich also eine große Not wider. Und mir werden die Zusammenhänge unseres gesellschaftlichen Systems bewusst, wo manches nicht nach Gottes Ordnungen läuft. Ich kann nur demütig den Blick senken, denn ich bin ein Teil dieses Systems. Wo bleibt meine Demut? Vorbei ist all mein negatives Denken. Danke, lieber Gott. Gute Hirten, Sie sind so notwendig für unsere Gesellschaft. In unserer Gemeinde ein wahrer Segen. Wir brauchen gottgefällige Hirten, die demütig füreinander Sorgen tragen. Seien Sie alle ein guter Hirte, da wo Gott Sie einsetzt. In ihren Familien, in ihrem Beruf, an dem Platz, wo sie stehen. Amen.